ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Sommerfest der Zeppelin-Universität zum Thema Die Bildung der Bildung. Professor Dr. Peter Kenning, ökonomische Halbbildung, was Deutsche von Wirtschaft nicht verstehen.
Gut, ich habe meinen Vortrag immer viel zu kurz, 30 Minuten, vielleicht maximal 45 Minuten aufgebaut, wie wir das immer machen. Wir fangen erstmal an mit der Fragestellung und der Problemstellung, also worum geht es hier in dem Kontext überhaupt. Dann gehe ich auf die Methodik ein. Das heißt also, mit welcher geplanten Vorgehensweise haben wir versucht, auch die Dinge herauszufinden, die wir herausfinden wollten. Und dann kommen die Ergebnisse aus den beiden Studien zur Präsentation. Das ist einmal aus der, wir nennen das die Breitenstudie, weil das etwas mehr Befragte waren, 1300 Befragte, die wir mit dem MEK getestet haben. Dann aus der Tiefenstudie, die hatte einen explorativen, also strukturentdeckenden Charakter. Das waren 245 Befragte, bevor ich dann zur Zusammenfassung komme. So, zunächst mal zur Problemstellung. Es gibt in der Ökonomie, die Studierenden oder ehemalige Studierenden werden das wissen, immer so Säulenheilige. Also so wie die Soziologen ihren Luhmann haben, haben wir zum Beispiel unseren Keynes und John Maynard Keynes, den einige noch aus der antizyklischen Wirtschaftspolitik vielleicht kennen, der auch seinerzeit den Nobelpreis für Ökonomie gewonnen hat, ist aber auch schon lange, lange her. John Maynard Keynes hat eins der vielleicht bekanntesten Zitate im Kontext der empirischen Wirtschaftsforschung mal getätigt und dieses Zitat lautet: Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Und was tun Sie? Ja, das ist im Prinzip aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive eine klar positivistische Ausrichtung. Das heißt also, man orientiert die Theorie an den jeweiligen Fakten. Und wenn die Fakten sich ändern, verwirft man gegebenenfalls die Theorie und entwickelt eine neue. So, das Problem sozusagen im Kontext der ökonomischen Bildung ist, es gibt keine Fakten. Ja, also das, was man normalerweise vermuten würde vor dem Hintergrund der Bedeutsamkeit von einerseits Bildung, wir sind hier an einer Universität, und andererseits Wirtschaft, wir haben relativ viel Informationen über wirtschaftliche Zusammenhänge, wir beschäftigen uns viel mit der Verwaltung von Knappheit, sollte man eigentlich vermuten, dass es irgendwo Indikatoren gibt in einer entwickelten Volkswirtschaft, die die ökonomische Bildung einer Population erfassen. Das ist aber in Deutschland nicht der Fall. Das heißt also, wir haben keinen Indikator, mit dem wir die ökonomische Bildung messen können. Und das findet man als Betriebswirt, der irgendwie immer alles auch messen möchte, findet man das nicht gut. Also haben wir seinerzeit gesagt, wir versuchen einen Indikator zu entwickeln, mit dem man die ökonomische Bildung in Deutschland messen kann. Und das ist genau die Zielstellung des Projektes gewesen, seinerzeit 2010. Also ein Indikator zur Messung, und jetzt kommt eine kleine Besonderheit ins Spiel, des minimalen ökonomischen Wissens zu entwickeln. Und zwar haben wir gesagt, man kann eigentlich die gesamte Wirtschaft nicht abfragen. Das ist einfach zu ausdifferenziert. Aber man kann versuchen herauszufinden, ob jemand das Wissen hat, was er braucht, aus Sicht der Experten, um sich gefahrlos in der Ökonomie bewegen zu können und die Vorgänge, die in ökonomischen Kontexten stattfinden, auch verstehen zu können. Also zum Beispiel ganz einfache Begriffe wie Zinseszins verstehen zu können oder ganz einfache Fakten zu kennen, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer auf Lebensmittel, die wahrscheinlich jeder von Ihnen kennt. Ja? Also, das heißt, was ist eigentlich sozusagen an minimalem ökonomischem Wissen notwendig, um Vorgänge und Prozesse in der Wirtschaft verstehen zu können, daran teilnehmen zu können auf der einen Seite? Und wie ausgeprägt ist denn überhaupt dieses minimale ökonomische Wissen? Im medizinischen Bereich gibt es das schon längst. Wenn Sie zum Beispiel vor einer OP, das würde ich Ihnen wünschen, einen Probandenaufklärungsbogen bekommen oder einen Patientenaufklärungsbogen bekommen, da steht da zum Beispiel drin, haben Sie Bluthochdruck. Das setzt voraus, dass derjenige, der diesen Fragebogen bekommt, versteht, was Bluthochdruck ist. Und demzufolge hat Gigerenzer, einer meiner Co-Autoren, seinerzeit einen solchen Indikator entwickelt, mit dem er die minimale medizinische Bildung erfasst. Und das ist eben eine wichtige Kennziffer, zum Beispiel in der Schweiz, für die Bildung im medizinischen Bereich, zum Beispiel für das Thema Probandenaufklärung. Wenn man sieht, es weiß niemand, was Bluthochdruck bedeutet, dann werden diese entsprechenden Aufklärungsbögen anders gestaltet. Im ökonomischen Kontext, wie gesagt, gibt es sowas nicht und das war unsere Idee, einen solchen Indikator zunächst mal zu entwickeln. Darauf aufbauen wollten wir ihn in der Prävalenz, so nennen wir das, also in der Population, in der Bevölkerung mal erheben, um zu sehen, wie viele Menschen haben denn diese minimale ökonomische Bildung. Und dann wollten wir natürlich auch wissen, was hat denn einen Einfluss auf die ökonomische Bildung. Wir unterstellen ja auch zum Beispiel, dass Wirtschaftskurse oder der Besuch einer Hochschule vielleicht im ökonomischen Bereich einen positiven Einfluss auf die ökonomische Bildung hat. Muss das so sein? Man sollte ja erstmal überlegen, ob das tatsächlich der Fall ist. Also diese Dinge wollten wir dann identifizieren Und das waren eigentlich unsere drei Studienziele. Gut, die gewählte Methodik kann ich jetzt nur ganz kurz vorstellen. Zunächst mal die Definition, die ich eben gerade schon angedeutet habe. Also es geht darum, das minimale ökonomische Wissen als das Wissen zu erfassen, was notwendig ist, um ökonomische Prozesse und Entwicklungen verstehen und daran, so haben wir es genannt, gefahrlos teilnehmen zu können. Also das heißt zum Beispiel, keine direkte Fehlinvestition zu tätigen oder auch einen Teil seiner Verbraucherrechte gegebenenfalls wahrzunehmen. Das entsprechende Papier, wir müssen ja immer alles publizieren, ist im Moment noch unter Begutachtung. Ich habe Ihnen aber mal, wer das nachher sich anschauen möchte, mal eine etwas ausführlichere Studie mitgebracht, die über den Handelsblattartikel natürlich deutlich hinausgeht, und dann können Sie sehen, wie wir das methodisch gemacht haben. Der MEK-Wert war eigentlich so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir differenzieren die Ökonomie zunächst mal in vier Aggregate. Einmal das Aggregat der Finanzen, Finanzmärkte, und dazu stellen wir verschiedene Fragen. Dann das Aggregat Arbeitsmarkt, das Aggregat Konsum und das Aggregat Staat. Das sind also vier ökonomisch relevante Sektoren, die wir in den MEK-Wert erfasst haben, um die Breite sozusagen der Ökonomie ansatzweise zumindest erfassen zu können. Und dann haben wir gesagt, Wissen kann verschiedene Ausprägungen haben. Es gibt verschiedene Wissensarten. Es gibt zum Beispiel so ein Faktenwissen. Bei den Studierenden meistens nicht so beliebt, weil es auch keine so hohe Halbwertszeit hat, aber es ist gut abprüfbar. Trotzdem ist es so ein Wissen, was vielleicht nicht den gesamten Wissenskontext erschlägt. Dann gibt es ein Konzeptwissen und es gibt ein Zusammenhangswissen. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal verschiedene Beispielfragen für diese dann 3x4 Felder dargestellt. Also zum Beispiel eine Zusammenhangsfrage im Bereich Finanzen, es geht um minimales ökonomisches Wissen, ist die Frage, Sie legen 100% zu 5% Zinsen für 100 Euro zu 5% Zinsen für ein Jahr an. Wie viel Geld haben Sie nach einem Jahr, wenn Sie das Geld einfach für Sie arbeiten lassen? Na, CCMler? Ich muss ja so ein bisschen Herrn Janssen wieder kontern, der gestern wieder über die CMWler und ihre Rechenschwäche gelästert hat. Also, ne, also es ist relativ klar, was man da bekommt, wenn man es einfach nur arbeiten lässt, ohne Zinsen. Aber Sie würden sich wundern, wenn Sie nachher sehen, wie viele Leute das eben nicht berechnen. Eine andere Frage zum Beispiel ist die Frage, wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Deutschland? Da sehen Sie, das variiert jetzt. Ne? Also was tippen Sie, wie hoch ist die im Moment? Herr Wünsch, was glauben Sie?
7,5.
Ja, da wären Sie jetzt schon so im richtigen Bereich. August 2013 6,8% jetzt. Ja? Oder hier eine Frage, wie hoch ist die Umsatzsteuer eben für Lebensmittel? Wer weiß das nochmal?
7%.
Ja, genau, 7%. Ja. Also ich merke schon, ich bin hier bei fachkundigen Leuten, ich bin ja auch an der Uni, und dann wissen Sie das auch. Aber es ist halt nicht gewährleistet, dass alle das sozusagen wissen. Wir haben dann diese Fragen eben in eine typische Befragung gegeben, mit Telefoninterviews. Man kann das auch online machen, dann hat man aber im Prinzip schon eine Vorauswahl, weil nicht jeder Zugang zum Computer hat. Man kann das auch persönlich machen, da weiß man nie so genau, ob derjenige, der befragt, nicht vielleicht dann doch irgendwie die Fragen so stellt, dass derjenige, der befragt wird, Angst bekommt oder ähnliches. Ja. Also von daher haben wir eine Kati gemacht, das heißt dann Computer-Aided Telephone Interviews. Sie sehen das und haben dann im Prinzip eine Gleichverteilung hinsichtlich der Geschlechter mit erreicht, beim Alter einen Durchschnittswert von 47 Jahren gehabt. Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen monatlich lag bei 2250 Euro und die Bildung 30,6% der Befragten hatten einen Hochschulabschluss. Die andere Gruppe demzufolge dann keinen, weil das ja ein dichotomes Merkmal ist. Im Wesentlichen ist das das, was wir in Anführungsstrichen ein bevölkerungsrepräsentatives Sample nennen würden. Ja, also das heißt, es gibt keine signifikanten Abweichungen von der Bevölkerung, die wir untersucht haben, zumindest hinsichtlich dieser Parameter. So, und jetzt sehen Sie hier mal zunächst ein paar deskriptive Ergebnisse, also ein paar Einfachauswertungen der jeweiligen Fragen. Ja? Also hier zum Beispiel eine Frage, die wir gestellt haben. Sie haben 3.000 Euro Schulden gemacht. Dafür zahlen Sie einen Sollzins von 12%. Also das könnte zum Beispiel ein klassischer Dispo-Kredit sein. Jeden Monat tragen Sie 30 Euro ab. Wann werden Sie die Schulden getilgt haben? So. Man konnte dann auf Nachfrage, damit das nicht zu kompliziert wird, haben wir den Leuten gesagt, wenn die da nachgefragt haben, unterjährige Effekte bitte vernachlässigen, ja, weil kann eine Disparität dann entstehen. Ja, und da glauben halt dann ungefähr 14% der Probanden, nach etwas weniger als 5 Jahren sind die Schulden weg. 30,7% der Probanden meinen, nach 5 bis 10 Jahren sind die Schulden weg. Und Sie sehen eigentlich nur 26% etwas drüber erkennt, dass man, wenn man so vorgeht, irgendwann nie entschuldet. Also man merkt schon, wenn jetzt jemand so einen Kredit hat, dann denkt er, ich zahle das ja immer regelmäßig ab, dann bin ich ja irgendwann schuldenfrei, das ist aber nicht der Fall. Also hier hat jemand sozusagen keine Ahnung von dem Zinseffekt. Ja, und das ist letztendlich dann ausgeprägt bei 75% der Bevölkerung. Das waren jetzt aber die Dinge, die teilweise ganz verfielen waren. Wir haben zum Beispiel gefragt, was ist E-Commerce? 20% der Probanden sagen, das ist das Online-Banking der Commerzbank. Und da könnte ich Ihnen jetzt noch weitere Beispiele nennen, wo Sie schmunzeln und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber es ist tatsächlich so, wir haben unglaubliche Wissenslücken. Für uns als Wissenschaftler ist aber dieses Deskriptive ganz amüsant und die Presse berichtet auch darüber. Sie sehen das in den Artikeln. Für uns ist aber meistens spannender zu schauen, was liegt denn da dem zugrunde, also was beeinflusst sozusagen diese MDK-Werte. Und demzufolge haben wir nach Faktoren gesucht, die einen Einfluss auf die ökonomische Bildung haben, um letztendlich vielleicht auch der Politik ein paar Hinweise zu geben, wie kann man eigentlich diese Defizite in der ökonomischen Bildung beheben. Was kann man hier machen? Wir reden ja über die Bildung der Bildung. Also was kann man sozusagen an Bildungsmaßnahmen ergreifen, um ökonomische Bildung wichtiger zu machen, besser zu machen in Deutschland. Ja? So, wir haben demzufolge also diese MEK-Werte berechnet. 24 Fragen waren das insgesamt. Für jede Frage, ähnlich wie bei der Führerscheinprüfung, die richtig beantwortet gewesen ist, falsch beantwortet gewesen ist, bekam man keinen Punkt. Für jede Frage, die richtig beantwortet wurde, bekam man einen Punkt. Sodass man dann insgesamt halt maximal 24 Punkte bekommen konnte, die wir auf 100% dann normiert haben. Ja, und Sie sehen, die Mittelwerte in Bezug auf diese Prozentzahl liegen bei 61%. Das heißt also, im Schnitt können von diesen Fragen, die wir gerade gesehen haben, die Probanden 15 Fragen beantworten und 9 Fragen nicht beantworten. Ja, damit kommt man auf diese insgesamt 61%. Es gibt Leute, allerdings wenige, die alle Fragen beantworten konnten, die also das eben aus unserer Sicht minimale ökonomische Wissen haben. Es gibt aber auch Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Also selbst bei Raten, ja, müssten Sie bei jeweils 5 Antwortmöglichkeiten auf ungefähr 20% kommen. Also alle, die sozusagen unter 20% liegen, die sind nicht nur ungebildet, die haben auch noch Pech dazu. Die eigentlich mit Raten und höheren Werten verraten. Gut, schauen wir uns jetzt also mal an, was gibt es da für Treiber für die ökonomische Bildung. Das erste, das ist so ein ganz handfestes Marktsegmentierungskriterium für uns Marketingwissenschaftler, das sind natürlich die Geschlechterunterschiede. Und tatsächlich sehen wir das auch, ja, Stichwort Diversity, aber es ist tatsächlich so, die Frauen haben einen schlechteren MDK-Wert als die Männer. Da muss man als Wissenschaftler immer aufpassen, wenn man nach den Ursachen gefragt wird. Total vermintes Gelände, ja, also am besten sagen, das wissen wir nicht, das bedarf weiterer Forschung. Ja. Also es ist so, es gibt sicherlich ganz Unterschiede. Dann das Alter. Ja. Tatsächlich ist das so, je älter jemand ist, desto höher ist sein MDK-Wert, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und wir werden das schon evidenzbasiert auch selber festgestellt haben, dass das mit der Bildung ebenfalls nicht mehr weitergeht. Ja, aber es ist tatsächlich so, bis 46 Jahre sehen wir einen positiven Zusammenhang, danach nicht mehr. Ja, also so bis 46 baut sich das auf, die ökonomische Bildung, und dann bleibt es im Prinzip auf dem gleichen Niveau. Was immer das jetzt für diese Herren hier bedeuten würde. So, dann das Einkommen. Beim Einkommen sehen wir auch ähnliche, wenn man so will, treppenförmige Funktionen. Also bis 2000 Euro sozusagen haben wir relativ schwache Effekte. Ab 2000 Euro sehen wir tatsächlich aus als Nettoeinkommen. Ist das ein guter Prädiktor für die ökonomische Bildung? Also das heißt, bis dahin tut sich eigentlich nicht so viel, aber ab da wird die ökonomische Bildung zum großen Teil eben durch das Einkommen mit beeinflusst. Wir haben dann die Differenzierung vorgenommen, Hochschulabschluss. Bringt der Hochschulabschluss etwas für die ökonomische Bildung? Auch das ist der Fall, relativ starke Effekte. 10 Punkte, Prozentpunkte Unterschied zwischen Personen, die keinen Hochschulabschluss haben, und den Personen, die einen Hochschulabschluss haben. Also da sieht man schon im Hintergrund, die Allgemeinbildung scheint offensichtlich auch einen Einfluss darauf zu haben, vielleicht wie das Lernverhalten ist, vielleicht wie generell Informationen wahrgenommen werden, aber auch das ist sozusagen, wenn man die ökonomische Bildung verbessern wollte, eine Triebfeder dafür. Dann haben wir uns überlegt, gibt es vielleicht zwischen den alten und den neuen Bundesländern aufgrund der unterschiedlichen Sozialisierung signifikante Unterschiede. Ja? Wenn Sie in unterschiedlichen Wirtschaftssystemen groß werden, dann werden Sie vielleicht auch mit dem Thema Ökonomie anders sozialisiert werden. Und auch hier sehen wir relativ starke Unterschiede. Also in den neuen Bundesländern ist der MEK-Wert 10 Prozentpunkte unter den MEK-Werten in den alten Bundesländern. Das sind im Prinzip aus unserer Sicht relativ naheliegende Dinge gewesen, wo wir gesagt haben, wahrscheinlich wird das so sein, dass es da Zusammenhänge gibt. Und tatsächlich kann man damit auch so ungefähr 20-30% der ökonomischen Bildung erklären, wenn man weiß, welches Geschlecht, welches Alter, welches Einkommen und welche gegebenenfalls Sozialisierung jemand hat. Für uns spannender war aber nochmal darüber nachzudenken, was könnten denn noch Faktoren sein, die einen Einfluss auf die ökonomische Bildung haben. Also mal explorativ daran zu gehen und ein bisschen zu spinnen und zu sagen, was gibt zwar keine Theorie dafür, aber es könnte irgendwie so sein, dass es solche Zusammenhänge gibt. Und da haben wir zunächst mal gesagt, die Herkunft könnte eine Bedeutsamkeit haben. Und zwar operationalisiert mit der Größe des Ortes, aus dem jemand kommt. Ja, also ist das so, dass jemand, der in so einem Dorf wohnt, ja, der immer noch dem Bankberater von der Volksbank alles glaubt, wenn er sagt Telekom-Aktien, ja, oder ist es eher so, das hat sich ja ganz lang, also irgendwelche Aktien, die besonders bedeutsam sind sozusagen und die dann kauft, oder ist das eher so, dass die in der großen Stadt, Berlin oder wo auch immer, der Meinung sind, ach, das mit der Ökonomie, das ist gar nicht so wichtig, das nehmen sie gar nicht so großartig wahr. Also wie ist das eigentlich mit dem Umfeld? Welche städtischen Einflüsse oder dörflichen Einflüsse hat gegebenenfalls oder haben gegebenenfalls eine Wirksamkeit auf den MEK-Wert? Dann haben wir uns diese Sozialisierung sozusagen Ost-West noch etwas genauer angeschaut, indem wir gesagt haben, eigentlich müsste es ja so sein, dass die unter 35-Jährigen schon eine etwas andere Sozialisierung hatten als die über 35-Jährigen. Das heißt also, wenn wir diese Gruppe noch ein bisschen ausdifferenzieren, sehen wir dann nochmal Effekte. Das waren die beiden Hypothesen im Kontext der Herkunft. Und ich frage Sie nachher mal ab, was Sie glauben, was da rauskommt. Also Sie können sich schon mal versuchen, so eine kleine Meinung diesbezüglich zu bilden. Dann haben wir gesagt, die persönliche Erfahrung könnte einen Einfluss haben. Also Personen, die aufgrund von irgendwelchen akuten Anlässen, sagen wir mal Investitionsentscheidungen, Hausbau oder Hausfinanzierung, irgendwelche anderen Versicherungen, die abgeschlossen wurden, die also mit einem akuten Hintergrund gerade sich mit dem Thema Wirtschaft beschäftigen, haben gegebenenfalls auch einen etwas anderen MEK-Wert als jemand, der das Thema leidenschaftlos betrachten kann. Dann, für uns sehr wichtig, war die Hypothese, hat der Besuch von Wirtschaftskursen, entweder in der Schule, im Studium oder in der Ausbildung oder vielleicht auch berufsbegleitend, ja, gibt es da Einflüsse auf die MEK-Werte. Dann für uns wichtig, Medienverhalten, Mediennutzungsverhalten. Wie ist das mit dem Fernsehkonsum? Ja, also ich kenne immer so ein paar Leute, die wirken auf mich ganz schlau und dann frage ich die so ein bisschen, haben sie gestern Tatort gesehen, dann sagen die, Gott, ich habe da keinen Fernseher. Und dann denke ich mir, das könnte ja vielleicht so sein, dass der Fernsehkonsum auch einen Einfluss auf die ökonomische Bildung gegebenenfalls hat. Und dann wurden wir so ein bisschen klischeehaft, dann haben wir gesagt, also wie ist das denn jetzt mit den Zeitungen, ja, wenn jemand nur die Bild-Zeitung liest, ja, wie ist das bei dem im Verhältnis zum Handelsblatt und zur FAZ und eben dann auch RTL aktuell, ja, als Antipode zur Tagesschau und so heute. Was kommt denn daraus? So, jetzt machen wir mal das Spiel, was Sie so an intuitiver Wissenschaftsgabe haben, um die Prädiktion von Hypothesen herzuleiten. Ja. Schauen wir uns mal die erste an. Größe des Wohnorts. Was glauben Sie? Hat das einen Einfluss, ob Sie in Berlin, Friedrichshafen oder in Wettringen sozialisiert wurden? Wer ist der Meinung, das hat einen Einfluss? Aha. Status quo bias. Wir hatten die Meinung, das hat keinen Einfluss. Aber das ist die Mehrheit. Also die Mehrheit liegt falsch. Das ist tatsächlich so, die Kleinstädte haben die höchste ökonomische Bildung. Ja? Wir sind hier also fast richtig, weil wir Kleinstadt definieren als 5.000 bis 20.000 Einwohner. Ja? Also Friedrichshafen hat ja meines Wissens dann ich glaube 70.000 Einwohner knapp oder 60.000 in etwa. Das heißt also, wir sind sozusagen nicht an der Spitze, sondern die kleineren Orte, eine darunter, die haben die höchste ökonomische Bildung. Und man sieht schon, das streut. Ne? Also die ganz kleinen Orte, 57 als Mittelwert in Relation halt zu den 69, das ist fast so stark wie der Unterschied zwischen Hochschulabschluss und kein Hochschulabschluss. Ne? Das ist schon ein relativ starker Faktor. Also Kleinstädte haben durchschnittlich den höchsten Wert. So, Sozialisierung im Osten, was glauben Sie? Effekt oder nicht? Wer ist für Effekt? Wer ist gegen den Effekt? Die anderen haben keine Meinung. Wir sind jetzt verunsichert. Tatsächlich ist das so, auch relativ starke Effekte. Ja? In der Gruppe über 35 sehen wir das sehr, sehr stark, noch stärker als in der anderen Gesamtpopulation. Ja? Also ob jemand dann sozusagen in dem eher vielleicht wirtschaftsfernen bestimmten Wirtschaftssystem sozialisiert wurde, das hat auch immer noch einen Einfluss darauf, wie er im Bereich der ökonomischen Bildung aufgestellt ist. Persönliche Erfahrung. Wie ist das mit Befragten, die einen akuten Grund hatten, sich mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen? Das kürze ich jetzt mal ab, da wird man drauf kommen. Tatsächlich ist das so, wenn jemand so ein Involvement hat, so nennen wir das in der Marketingforschung, und daraus eine Motivation entsteht, dann ist das auch in der Regel so, dass die MBK-Werte höher sind. Also auch hier Effekte nicht ganz so stark wie die anderen, aber doch signifikant, also mit relativ wenig Irrtumswahrscheinlichkeit. Und wie ist das jetzt mit dem Thema Wirtschaftskurse? Also wenn ihr einen Wirtschaftskurs in der Schule, in der Ausbildung, im Studium oder aber berufsbegleitend absolviert habt, hat der einen höheren MBK-Wert. Wer meint, das ist der Fall? Wer meint, das ist nicht der Fall? Herr Linzmeier, was meinen Sie? Sie haben mich aufgeschaltet.
Ich habe es gar nicht verstanden.
Sie sind ja jetzt promoviert, das macht. Also, aber das ist tatsächlich so, keine signifikanten Unterschiede. Keine signifikanten Unterschiede. Es gibt da eine leichte Tendenz dazu. Aber tatsächlich ist das nicht so, dass jemand, der einen Wirtschaftskurs irgendwo schon absolviert hat, deswegen einen höheren MBK-Wert hat. Das ist für mich als Hochschullehrer natürlich klasse, weil da beschäftige ich mich natürlich dann die nächsten Jahre damit, Bildung zu vermitteln, bevor die Leute das alles schon wissen. Ja? Also dann hätten wir ja keinen Job mehr, von daher ist das schon ganz prima für uns. Andererseits zeigt das vielleicht auch, dass das, was in dem Kontext regelmäßig diskutiert wird, dass das Bildungssystem auf bestimmte Dinge im Kontext der Ökonomie nicht vorbereitet, dass das, nehmen wir den Spaß mal zur Seite, dass das offensichtlich der Fall ist. Zumindest wenn unser Indikator stimmt. Und es gibt im Moment keinen besseren, deswegen gehen wir mal davon aus, das stimmt schon so. Ja? Ist eine große Provokation in Bezug
auf die Effizienz des Bildungssystems.
Könnte es sein, ja. Oder vielleicht fehlende Motivation in anderen Kontexten. Wir wissen es zu wenig. Ja? Also, aber letztendlich sehen wir, das ist jetzt tatsächlich so. Als dieses Ergebnis über das Handelsblatt gespielt wurde, kam gleich jemand aus der GEW und sagte, wir brauchen eine Schulfachbildung mit mindestens 8 Stunden pro Woche. Meine Frau ist Hauptschullehrerin. Ich weiß, was an den Schulen los ist. Mir ist das zu einfach, sozusagen zu sagen, wir müssen die Lehrpläne ändern. Ich glaube, da muss man vielleicht auch mal, vielleicht sind auch ein paar Akteure hier im Raum, die das machen können, eher über ein zivilgesellschaftliches Engagement nachdenken und sagen, was kann denn der Steuerberater vor Ort, der Wirtschaftsprüfer vor Ort, auch der Unternehmer vor Ort vielleicht leisten, damit solche Wissenslücken irgendwie geschlossen werden. Ich glaube nicht, dass wir das einfach ins Bildungssystem kippen können, um dann darauf zu hoffen, dass irgendwie die Lehrer das dann schon machen. Also, aber es ist so, es passiert dazu wenig. Vielleicht können wir das nachher nochmal diskutieren. Medien und Gesellschaft. Jetzt wird es nochmal ganz amüsant. Also, was glauben Sie? Couch Potatoes, höher oder niedriger MBK-Wert? Ja, also das ist natürlich klar auch einen negativen Effekt. Also mein Eindruck, dass die, die nicht so viel Fernsehen gucken, vielleicht auch ein bisschen heller sind. Das scheint hier zumindest in dem Kontext zu gelten. Auch wenn Sie hier sehen, der Effekt ist schon auch noch relativ schwach. Aber ist halt da. Ne? Also die Stunden, die man am Tag Fernsehen guckt, das sind zum Beispiel 6 Stunden, die jemand am Tag durchschnittlich Fernsehen guckt. Durchschnittlich. Das macht sich dann schon bemerkbar. Ja, also vielleicht ist auch nicht mehr sprachfähig am Telefon, wenn jemand was fragt, weil er irgendwie müde ist. Aber man kann das, wir hatten einen sehr schönen Vortrag hier im Friedrichshafener Bildungsgespräch von Gerhard Roth, der eben über Bildung aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive gesprochen hat. Das kann man eigentlich neural sehr, sehr gut erklären, weil die Memory Systems im Gehirn relativ nah an unseren entsprechenden motorischen Arealen liegen. Und von daher, wenn man dann den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, ja, dann passiert vielleicht auch viel. Gut. Also, wie ist das denn dann mit den Inhalten, die man da zu sich nimmt? RTL aktuell gegen Tagesschau, was tippen Sie? Wer glaubt, es gibt da signifikante Unterschiede? Ja, wenn schon mutiger, wer denkt, das ist nicht der Fall, das ist egal? Tatsächlich. Naja, also wir sehen, es ist so, wer regelmäßig RTL aktuell guckt, weiß weniger über Wirtschaft als derjenige, der regelmäßig Tagesschau und heute guckt. Ja? Und starke Effekte, fast so starke Effekte wie Hochschulabschluss, kein Hochschulabschluss. Ne? Also Sie können es ein bisschen kompensieren, wenn Sie ab und zu mal umschalten. Ne? Gut, und wie ist es mit Bild-Zeitung versus Handelsblatt FAZ? Das kann ich dann schon wegnehmen. Auch relativ starke Effekte, ja? Also das Mediennutzungsverhalten sozusagen hat einen Einfluss darauf, was da passiert. Jetzt muss man aus wissenschaftlicher Perspektive natürlich eins sagen, es gibt sowas, das nennen wir Endogenitätsproblem. Ja? Wir unterstellen jetzt im Prinzip, es gibt Ursache-Wirkungszusammenhänge. Es kann ja auch anders sein. Es kann ja auch sein, dass jemand, der eine höhere ökonomische Bildung hat, deswegen mehr Geld verdient und deswegen auch andere Programme vielleicht guckt, weil ihm das einfach mehr interessiert, was in den anderen Programmen ist. Das wissen wir nicht. Aber das wirkt nochmal sozusagen ein Schlaglicht darauf, wie wichtig das eigentlich ist, solche Daten regelmäßig zu erheben, zum Beispiel in sogenannten Panelstudien, wie wir es bei PISA haben, um Ursache-Wirkungszusammenhänge zu identifizieren. Gut, ich komme damit dann zur Zusammenfassung. Die wesentlichen Ergebnisse hier nochmal dargestellt. Also Frauen haben einen niedrigeren LMEK-Wert als Männer. Mit zunehmendem Alter steigt dieser Wert dann eben bis zu der Grenze von 46. Danach bleibt es dann stabil. Ähnlich beim Einkommen, da ist die Grenze bei 2000 Euro. Hochschulabschluss hat einen starken Einfluss darauf, ob jemand einen hohen oder niedrigen LMEK-Wert hat. Auch die Sozialisierung in den jeweiligen Wirtschaftssystemen hat einen Einfluss darauf. Bei den explorativen Studien sehen wir auch im Wesentlichen hypothesenkonforme Ergebnisse, also das, was wir auch vermutet hätten. Was uns sehr erstaunt hat, war eben das Thema Wirtschaftskurse, dass das keinen Einfluss darauf hat. Das zeigt eben aus unserer Sicht nochmal, dass man in diesem Bereich etwas stärker empirisch und vielleicht auch evidenzbasiert agieren müsste. Und wir sehen insgesamt, dass die ökonomische Bildung von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Das ist nicht so, dass man nur wenige Parameter hat, sondern auch das, was wir jetzt hier vorgestellt haben, erklärt nur ungefähr so 40% der gesamten ökonomischen Bildung. Also wir wissen noch 60% gar nicht, was da passiert. Ja. Wir sehen, dass die Wirkungszusammenhänge insgesamt noch schwach erforscht sind. Wir wissen noch im Moment gar nicht, was ist Ursache und was ist Wirkung. Aber man kann zumindest schon mal festhalten, dass die Bildungspolitik in diesem Bereich im Blindflug agiert. Und das ist ja das, was wir in Friedrichshafen mit einem klaren Blick am wenigsten haben wollen. Insofern bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus